Mit dem Rennrad durchs Gelände kacheln, ganz klar, wir sprechen von Cyclocross. Im deutschsprachigen Raum hat man ja früher auch Querfeldein dazu gesagt. Es ist der Radsport für die Wintersaison, früher noch traditioneller. Und auf Rundkursen geht es um knackige Antritte über Treppenbarrieren und durch Sandpassagen, manchmal auch Berge hoch. Und manchmal wird das Fahrrad auch einfach nur getragen. Was irgendwie wie eine skurrile Nischensportart klingen kann, hat vor allem in Belgien und in den Niederlanden wirklich Volkssportcharakter. Da kommen teilweise zehntausende Leute an die Strecke und gucken sich das an.
Und das mit dem Rennlenkersport abseits des Asphalts, das kennen wir irgendwoher. Na klar, das Gravelbike sieht ähnlich aus und wir vermuten, dass da eine gewisse Verwandtschaft besteht. Wie die genau aussieht, wollen wir mit unserem Technikfreund Jens Klötzer vom Tourmagazin ergründen. Jens ist zu uns ins Studio gekommen und wir sagen Hallo.
Ein wunderschönes Hallo.
Herzlich willkommen.
Ein herzlichstes Hallo. Jens, warum fährt man mit dem Fahrrad bei schlechtem Wetter quer durch den Matsch mit einem Haufen Barrieren und das auch noch im Kreis?
Weil es Fahren auf der Straße nicht so viel Spaß macht, würde ich sagen. Und
das heißt, das Fahren durch den Matsch macht viel Spaß?
Absolut.
Aha.
Ja. Ja.
Jetzt kann ich das mal sagen, wie ein Honigkuchen fährt, wie der Jens Klötzer, der kann das nämlich auch.
Ja, lächeln.
Okay. Mhm. Ja.
Warum macht es denn so viel Spaß?
Ja, es hat was Archaisches. Ja, man ist eigentlich mit einem völlig ungeeigneten Sportgerät auf einem Untergrund unterwegs und das hat einen gewissen Reiz. Ja.
Fachleute sagen Underbiking dazu.
Richtig.
Nun ist dieser Sport, glaube ich, älter als der Begriff Underbiking. Woher kommt der Sport?
Woher kommt der Sport? Das war eigentlich in den Wintermonaten schon immer ein Ableger des Straßenradsports. Wenn keine Rennen stattgefunden haben, keine Straßenrennen, haben sich die Radsportler, Profis und Amateure und auch Hobbyfahrer Geländestrecken gesucht und sind im Wald oder auf dem Feld kleine Rennen gefahren und haben die dort ausgetragen. Und ja, die Geländerennen sind so alt wie der Straßenradsport, kann man glaube ich schon fast sagen.
Und man kann, glaube ich, historisch auch sagen, das darf ich mit meiner Klamachnower Vergangenheit, dass das früher auch mal, also ist in den letzten Jahren größer geworden, das werden wir wahrscheinlich auch noch thematisieren, aber es war mal noch viel größer. Also es war völlig üblich für Profis im Winter das zu machen und ich kann mich noch erinnern, ganz, ganz dunkel, da war ich vielleicht so 6, 7, 8 Jahre alt oder so, das kam auch mal in der Sportschau so. Also das war so ein Ding, da hat man dann, das hat man auch mal im Fernsehen gezeigt. So.
Absolut, ja. Also als es auch große deutsche Namen gab, wie Mike Kluge zum Beispiel, der
Hanka Kupfernagel,
da war das noch deutlich populärer als es heute ist. Es ist ein bisschen wieder in die Nische gerutscht, gerade in Deutschland. Aber für die Radsportler gehört es dazu, wie das Bahnradfahren im Winter. Das 6-Tage-Rennen oder so. Heutzutage sind die Leute spezialisierter. In früheren Jahren haben auch Straßenprofis im Winter Crossrennen auf dem Zettel gehabt, klar.
Ich höre aber raus, du hast auch eigene Erfahrungen.
Cyclocross-Erfahrungen, natürlich, ja, klar.
Und ich höre raus, es gibt eine Tendenz, dass man im Winter eher im Kreis fährt. Bahn und Cross.
Bahn und Cross, ja.
Nur unterschiedlich dreckig.
Richtig, ja. Und unterschiedlich nass.
Ja, und die Kurse auf der Bahn sind ein bisschen verschlungener als die auf dem... oder es ist andersrum. Wie funktionieren denn diese Rennen?
Also wie du schon sagtest, das ist ein Rundkurs, ein ziemlich enger, oft mit engen Kurven. Also die Geschwindigkeiten werden nicht hoch. Die sind mit Hindernissen gespickt häufig. Kleinen Barrieren, Treppen, sehr steile Anstiege, Sandkuhlen und sowas, sodass man öfter mal vom Rad absteigen muss und das Rad tragen muss. Das ist, glaube ich, ein prägendes Element von Crossrennen, ja.
Ja, und Rundkurs kann ich jetzt ja auflösen, ne? Also der viel runder als eine Bahn geht's nicht, ein Rundkurs. Also der Cross-Rundkurs ist auch rund, aber der ist ja sehr verschlungen, ne? Also ich kann mich auch so an Treppen und Brücken und sowas
erinnern. Genau, manchmal sogar so Schnecken, die man langfahren muss.
Und die berüchtigte Cross-Schnecke.
Die berüchtigte
Grimmer-Cross-Schnecke.
Ja, und das ist, zum einen ist es fürs Publikum toll, weil das einfach an einem Ort stehen kann und das gesamte Renngeschehen verfolgen kann. Und es macht die Organisation natürlich auch einfacher, weil man auf einem begrenzten Platz unterwegs ist.
Wie lang dauert so ein Rennen? Wie so eine Tour de France-Etappe?
Nee, die sind viel, viel kürzer. Ungefähr so eine Stunde vielleicht. Das hat auch was mit dem sportlichen Anspruch zu tun, weil man beim Crossrennen eigentlich die ganze Zeit nur Vollgas unterwegs ist. Ja, Massenstart, dann muss man irgendwie die Ellenbogen ausfahren und sich da durchkämpfen auf dem engen Kurs. Und gerade dieses Absteigen, Treppenlaufen, über Hindernisse springen und so, da ist der Puls eigentlich immer sehr weit oben. Und auch deswegen dauern sie nicht so lang.
Macht das vielleicht auch ein bisschen was von der Faszination aus, dass eigentlich, jetzt mal zugespitzt, bis auf Defekte vielleicht, immer die Stärkste oder der Stärkste auch gewinnt?
Ja, bestimmt, wobei Defekte, Stürze kommen da deutlich häufiger vor als auf der Straße. Es ist nicht immer der Stärkste, der gewinnt, aber das macht sich ja auch was aus, klar.
Ja, und du hast gesagt, die Geschwindigkeiten sind nicht hoch. Ich würde dir zustimmen jetzt im Vergleich zu einem Profi-Peloton auf der Straße. Ja. Aber es gibt ja auch da, auch im Querfeldeinrennen, wie man auch sagt, gibt es ja auch Highspeed-Passagen.
Es gibt Highspeed-Passagen, gerade die Zieleinläufe sind heute oft auf asphaltierten, breiten Straßen. Und trotzdem, ja, also mit einem Straßensprint kann man das nicht vergleichen.
Also keine 70 beim Zielsprint.
Keine 70 beim Zielsprint, zumal es da auch seltener zu Zielsprints kommt. Also weil auf diesen engen Kursen sich kein Fahrerfeld bildet in dem Sinne, sondern die fahren dann schon doch eher für sich. Windschatten spielt eine viel, viel kleinere Rolle. Eigentlich fast gar keine. Es kommt auf Fahrtechnik an und Radbeherrschung.
Darauf wollte ich nochmal so ein bisschen hinaus. Also ich würde sagen, Gerolf hat es ja ganz gut beschrieben, wie so ein Kurs auch aussehen kann, was da alles dabei ist. Irgendwie Sand und Bäume und Schnecken und was es alles gibt. Technik ist da fast entscheidend, oder? Dass man gut sein Fahrrad beherrscht.
Ja, absolut. Vor allen Dingen unter Höchstbelastung sein Fahrrad noch beherrscht. Das ist wahnsinnig wichtig. Ja.
Also im Anschlag hier, ne, schon kurz vor, alles ist blau, ich sehe nichts mehr, dann noch über die Wurzel.
Über die Wurzel oder im tiefen Sand die Balance halten oder vom Rad springen und wieder drauf springen, das braucht viel Konzentration.
Oder über die Barriere, die eigentlich zum Radschultern gedacht ist.
Drüber springen.
Dann doch per Rad drüber springen.
Was braucht man denn da für ein Rad? Das ist ja fast schon die entscheidende Frage.
Das ist die Kernfrage, Christian.
Man braucht ein Rad, das den Regeln entspricht. Die sind sehr, sehr streng. Und man würde wahrscheinlich mit einem Mountainbike viel, viel besser da drum kommen. Könnte ich mir vorstellen. Aber die Cross-Regeln sagen eben auch um das, oder sind schon früh vom Mountainbike abgegrenzt worden, schreiben zum Beispiel eine maximale Reifenbreite vor. Die beträgt nur 33 mm. Und das ist für viele Passagen, gerade im Winter, wenn es schlammig ist, eigentlich viel zu schmal. Es dürfen keine Federungen dabei sein. Also das Gefährt ist sehr rennradähnlich, fast eine Blaupause. Es hat eigentlich nur ein bisschen breitere Reifen.
Wie sieht es denn mit den Pedalen aus?
Man fährt da Mountainbike-Pedale, weil man leichter einklicken und ausklicken kann. Man kann da nämlich von beiden Seiten einklicken. Das wäre mit dem Rennradpedal kompliziert, da man ja mehrmals absteigen muss. Und deswegen fährt man so SPD-Pedale, die auch unempfindlicher gegen Schlamm sind.
Ich würde vermuten, dass das mit dem Mountainbike, was du eben gesagt hast, dass das umstritten ist.
Kommt vielleicht auf den Kurs.
Ob das mit dem Mountainbike besser ginge. Aber um beim Cyclocross-Rad zu bleiben, was ist für dich als Techniker daran besonders interessant?
Besonders interessant finde ich also die Reifen natürlich, weil das also entscheidet über Sieg oder Niederlage. Die falsche Reifenwahl kann dir sofort das ganze Rennen kosten. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil die, also gerade die Profis, die machen dann wirklich eine Wissenschaft draus und da wird wirklich je nach Kurs und Wetter und wenige Minuten vor dem Start wird dann entschieden, welchen Reifen fahre ich heute. Das ist sehr, sehr spannend.
Also so wie früher in der Formel 1, da war das auch immer ein Riesenthema, welche Reifen ziehe ich auf?
Ja, genau. Genau, das ist sehr, sehr wichtig. Spannend finde ich auch das Thema Übersetzungen. Die sind auch sehr, sehr besonders, weil sie auf einen ganz, ganz schmalen Geschwindigkeitsbereich abgestimmt sind und sehr eng abgestuft. Also man kennt das so von den normalen Consumer-Rädern, sage ich mal. Da gibt es entweder Rennrad, das ist sehr eng, aber auf einem hohen Geschwindigkeitsbereich. Oder es gibt eben Geländeräder, da ist es sehr breit gefächert. Die Zwischensprünge sind sehr groß. Und am Crossrad sind die Übersetzungen relativ niedrig, weil die Geschwindigkeit niedrig ist. Aber in diesem Bereich wahnsinnig eng abgestuft. Und damit kann ich auf anderen Kursen als im Crossrennen eigentlich relativ wenig anfangen.
Aber beim Crossrennen ergibt es Sinn, weil?
Beim Crossrennen ergibt es Sinn, weil ich eben in einem sehr schmalen Geschwindigkeitsbereich unterwegs bin. Ich sag mal so zwischen 15 und 25 spielt sich so das Allermeiste ab. Und dort dann den richtigen Gang zu finden, deswegen sind sie dort dann ganz eng abgestuft. Man hat also heute oft ein Einfachkettenblatt, ein relativ kleines und dazu eine Rennradkassette. In Zeiten von Zweifachkurbeln, die jetzt langsam zu Ende gehen, waren die beiden Kettenblätter sehr, sehr nah aneinander. Also man hat 38, 48 oder sowas ist man gefahren. Dadurch überschneiden sich die Gänge sehr viel auf den beiden Kettenblättern. Das ist aber gewollt, damit man vorne nicht so viel schalten muss und auf beiden Kettenblättern vielleicht hinten den richtigen Gang findet.
Das heißt, da wird wirklich auch viel geschaltet?
Da muss viel geschaltet werden, ja, weil es geht doch viel hoch und runter. Es sind ja künstliche Hindernisse oft eingebaut, die allein schon der Untergrund erfordert ist. Ja, wenn ich durch eine Schlammpfütze oder durch eine Sandpassage fahre, habe ich einen deutlich höheren Widerstand, als wenn es dann das Stück auf der Straße geht. Und da muss wahnsinnig viel geschaltet werden, ja.
Ich kenne so 36, 46 als oder 46, 36, je nachdem.
Ja,
also die klassische, zumindest in den letzten Jahren, die klassische Cyclocross-Kombi. Ich will trotzdem nochmal zurück auf die Reifen, weil ich habe mich hier immer durch so eine Galerie noch so ein bisschen geklickt der deutschen Meisterschaften im Querfeldeinsport, die gerade stattgefunden haben. Und da sehe ich einen Begriff mehrmals auftauchen, der Schlauchreifen.
Der Schlauchreifen ist, ja, so Cyclocross ist so die letzte Bastion, da ist er immer noch ein bisschen populär, sage ich mal.
Was ist das denn?
Ist ein Reifen, der auf die Felge aufgeklebt wird und wo der Schlauch eingenäht ist quasi. Ne? Es ist wie so ein Schwimmring, kann man sich das vorstellen. Und es hat den Hintergrund, dass man mit sehr, sehr niedrigen Luftdrücken fährt beim Cyclocross, bei den schmalen Reifen, damit man Grip hat. Und dann besteht die Gefahr, dass Hindernisse durchschlagen bis auf die Felge. Und wenn ich einen normalen Schlauch drin habe, wird er da oft eingeklemmt. Und bei einem Schlauchreifen ist die Gefahr weniger hoch. Die sind da unempfindlicher. Und deswegen fährt man die unter anderem, auch weil das System leichter ist. Die Felgen sind leichter als der typische Schlauch mit Drahtreifenkombination. Aber auch da setzt sich Tubeless mehr und mehr durch. Also man fährt also einen Drahtreifen, der ohne Schlauch gefahren wird, sondern mit einer Dichtmilch, weil das ähnlich gut funktioniert. Und der Hauptgrund ist aber, dass den Profis da langsam die Laufräder ausgehen. Also die werden nicht mehr hergestellt, diese Schlauchreifenlaufräder, wie sie früher im Straßenradsport auch üblich waren. Auf der Straße hat sich Tubeless inzwischen komplett durchgesetzt. Da fährt kaum noch jemand Schlauchreifen. Und im Cross setzen ein paar Traditionalisten schon immer noch drauf, aber das wird wohl nach und nach auch dort aussterben.
Ich habe da so im Kopf die Assoziation zu so einer Art Laufradgalerie, die man dann hatte. Kannst du das bestätigen?
Ja, das kann ich bestätigen.
Was ist der Grund dafür?
Das ist einfach die Reifenwahl, ja, weil man da nicht irgendwie noch eine Stunde vorm Start den Reifen mal eben wechseln kann, weil der ist ja fest aufgeklebt. Ja. Den muss man dann irgendwie mühsam runterpellen und dann mit Kleber versehen und dann muss das 24 Stunden trocknen und so. Und deswegen hat so ein Radprofi wahrscheinlich, also hat 2, 3 Crossräder, die auch alle im Rennen eingesetzt werden, aber 20 Laufradsätze, damit er die richtige Wahl treffen kann.
Ich kann mich noch gut erinnern, kleine Anekdote aus meiner Jugend, dass wir das noch gemacht haben in Kleinmachnow. Schön die Schlauchreifen aufgeklebt.
Kannst du das?
Ja, also ich habe es zumindest gemacht damals. Ob ich kann, weiß ich nicht.
Kannst du die auch flicken? Also schön auftrennen? Wie heißt es? Das Nahtschutzband? Und dann richtig...
Ob ich es heute noch könnte, weiß ich nicht. Damals mussten wir es auf jeden Fall machen, ja.
Okay.
Ja.
Jetzt hat Jens gerade noch was erwähnt und zwar... den Radwechsel. Jetzt wird es ja langsam verrückt. Also ein Dutzend Laufräder und dann noch verschiedene Fahrräder. Warum denn das?
Das sind die gleichen Fahrräder, aber mehrere.
Das ist ja noch unlogischer, Jens.
Das ist ganz spannend und ziemlich spektakulär. Also gerade jetzt bei den Hobbyfahrern und bei den Amateuren weniger, aber die Profis haben tatsächlich mehrere Räder an der Strecke. Das hat den Grund, wenn es so richtig schlammig ist und die Räder durch so... Matsch und Schlamm müssen, dann verdrecken die in kürzester Zeit. Und wenn da die Kette und die Kettenblätter und die Reifen, wenn das dann alles voll Schlamm ist, dann verursacht das natürlich auch Widerstand. Die Dinger funktionieren schlechter und so.
Die fahren aber auch nicht wirklich vorsichtig, muss man sagen.
Natürlich nicht. Es geht ja um Sieg und Niederlage. Und dann kommt es mitunter dazu, dass die wirklich in jeder Runde die Reifen wechseln. Es gibt dann so eine das Fahrrad wechseln. Es gibt dann so eine Art Boxengasse, meistens entlang der Zielgeraden. Wie bei der Formel 1. Da fährt man dann rein, da steht ein Helfer, der hat das frisch geputzte Rad parat stehen. Der Fahrer springt ab, rennt 3 Schritte, springt aufs nächste Rad drauf, das ist sauber, wieder neu eingestellt und fährt die nächste Runde damit. Und wenn man sich das mal anschaut, das sieht schon ziemlich spektakulär aus.
Dann zoomen wir doch jetzt mal ein bisschen raus. Also spektakulär, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber wir haben ja in den letzten Jahren auch... Dank Gerolf viel gelernt über das Gravel- oder Allroad-Bike. Da bieten sich ja auch, ich sag mal, Assoziationen an. Gibt es da verwandtschaftliche Beziehungen?
Sehr, sehr enge verwandtschaftliche Beziehungen. Also das Gravel-Bike ist eigentlich ein Kind des Crossrades. Beziehungsweise früher waren viele Crossrider durchaus auch Gravelbikes. Also als der Sport recht populär war, gab es natürlich die Profi-Crossräder, aber man hat schon ziemlich früh erkannt, dass diese Räder auch so im Alltag oder als Gebrauchsräder sehr, sehr praktisch sein können, weil sie sportlich sind, man kann damit zügig unterwegs sein, aber sie sind weniger empfindlich, vor allen Dingen was die Reifen angeht, weil sie breitere Reifen haben, als es eben die typischen Straßenräder sind. Und dann hat sich dann schon so eine eigene Sparte entwickelt, die hieß zwar auch Cyclocross Fahrrad, aber alles, was so preismäßig unterhalb der Profiklasse war, ging dann schon so in Richtung alltagstauglich. Und gerade so die günstigen Einsteiger-Crossräder, die waren dann schon mit Gepäckträger und Schutzblechösen ausgestattet, hatten eine komfortable Sitzposition und so. Und die haben das, die sind direkte Vorläufer des Gravelbikes, ja.
Wenn man das jetzt ganz klar oder versuchen wollte, so klar wie möglich zu trennen, auch wenn wir ja beim Gravelbike inzwischen von verschiedenen Spielarten sprechen und es die ja eigentlich beim Cyclocrossbike auch gibt. Trotz dessen, dass das so schwierig ist, was würdest du sagen, was sind zwischen einem klar abgegrenzten Cyclocrossrad und einem Gravelbike, was sind die Unterschiede?
Also der größte Unterschied in der Praxis sind tatsächlich die Reifen, weil das Gravelbike nicht an dieses strenge Reglement gebunden ist. Deswegen sind die Reifen beim Gravelbike deutlich breiter, was es halt nochmal praktischer macht, durchs Gelände zu fahren. Weniger Druck, mehr Grip, viel mehr Fahrsicherheit und so. Und beim Gravelbike, würde ich sagen, fängt es bei 40 mm an. Das ist aber schon relativ schmal heutzutage. Es geht eher schon so Richtung 45, 47. Und es gibt Gravelbikes, die wirklich mit Mountainbike-Bereifung unterwegs sind, mit weit über 50 mm Reifenbreite. Und sowas wäre im Crosssport nicht zugelassen. Damit darf ich nicht fahren. Weiterer großer Unterschied sind die Übersetzungen. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, dass die da sehr klar auf diesen Sport abgestimmt sind. Und die sind beim Gravelbike viel hobbytauglicher, also auch viel bergtauglicher, für Langstreckentauglicher. Die Bandbreite ist viel größer. Also ich kann sowohl größere Geschwindigkeiten damit fahren, als auch sehr viel niedrigere. Also wenn ich jetzt lange Anstiege habe, wo es jetzt irgendwie länger in Schrittgeschwindigkeit hochgeht, dann finde ich am Gravelbike dafür die richtigen Gänge, am Crossrad nicht. Das sind so die größten Unterschiede. Und der Rest sind dann eigentlich nur noch Feinheiten. Also beim Crossrad so von der Geometrie, das Crossrad ist so ein bisschen höher, damit man mit dem Tretlager bei Hindernissen nicht so schnell aufsetzt. Das Gravelbike sitzt ein bisschen niedriger, ist der Schwerpunkt niedriger und damit fährt es sich sicherer, gerade für Leute, die nicht so eine gute Fahrtechnik haben. Und das Crossrad ist wendiger. Also es ist, man könnte auch sagen, nervöser. Einfach, weil man da in den engen Kurven und wenn es im Feld eng zugeht, weil das da ein Vorteil ist, wenn man da ja ein bisschen flinker ist. Und das Gravelbike ist ein bisschen mehr auf guten Geradeauslauf getrimmt, damit ich jetzt im Gelände nicht so schnell den Lenker verreiße.
Und könnte man das auch sagen, was du vorhin schon erwähnt hast, diese verschiedenen Anschraubpunkte, Anlötösen oder wie auch immer man die nennen will, die dazu kamen, dass das eigentlich auch ein Charakteristikum vom Gravelbike ist?
Heute ja.
Im Unterschied dazu?
Heute ja, absolut. Also mit dem Boom des Gravelbikes ist im Grunde das günstige Crossrad auch ausgestorben. Das gibt es heute nicht mehr. Das sind reine Sportgeräte und diese Anschraubösen braucht man bei so einem Profirennen eigentlich nicht. Und das geht sogar noch weiter, dass dadurch, dass man nur eine Stunde unterwegs ist und jetzt nicht irgendwie wahnsinnig viel zu trinken mitschleifen muss, gibt es mitunter nur einen einzigen Flaschenhalter an diesen Rädern. Mehr kann ich da nicht dran schrauben. Das ist aber auch okay, wirklich gebraucht.
Und früher auch mal gar keine, ne? Und es hat auch Puristen gegeben, ja. Die haben gesagt, das ist nur ein Querfeldeinrad, genau. Wenn das keine Flaschenhalterösen hat.
Genau, diese Schrauböse wiegt mir zu viel, bitte weg damit.
Ja. Nee, die ist vor allen Dingen, die ist ein, also ein konzeptioneller Fauxpas sozusagen.
Ja, könnte man so sehen, ja.
Könnte also, man also zuspitzen, dass das Crossrad, ich sag mal so, die sportliche, etwas härtere, jetzt in dem wahrsten Sinne nicht tiefer gelegt, aber höher gelegte Variante ist, wo ja man nicht so viel Fahrkomfort hat, aber dafür eben mehr sportliche Power?
Ja, so könnte man es ausdrücken. Ansonsten sind sie immer noch sehr, sehr eng verwandt. Was ich noch vergessen habe, noch so eine Eigenheit ist...
Bisschen wie der Neandertaler zum Menschen, oder?
Was noch so eine Eigenheit ist, sind die Oberrohre, die so designt sind, damit man das Rad gut schultern kann. Ja,
damit sich wehtut.
Klingt so ein bisschen abstrus, aber das ist bei den Profi- Crossrädern, die es da gibt, tatsächlich so gemacht, ja.
Dann lass uns das mal noch ganz kurz erklären, was das eigentlich ist, diese Schultern. Also damit man sich durchs Gewühl bis zur Startlinie kämpfen kann, oder?
Nee, das hat mit den Hindernissen zu tun, die wir vorhin schon erwähnt haben, die da auf der Strecke verteilt sind. Und egal, ob das jetzt eine Treppe ist oder quergelegte Baumstämme und Bretter, über die man drüber hopsen muss, oder eben eine tiefe Sandkohle, durch die man einfach nicht mehr fahren kann, weil man drin versinkt, da muss man runter vom Rad und laufen. Und auch das ist so Cyclocross-typisch, ziemlich speziell. Also die Fahrer rollen dann oder fahren auf das Hindernis zu, dann schwingen sie ein Bein über den Sattel und bleiben mit einem Fuß auf dem Pedal so lange stehen, bis das Hindernis kommt. Dann wird rausgesprungen und quasi ohne Geschwindigkeitsverlust weitergelaufen, bis es irgendwie wieder zum Fahren geht. Dann wird das Rad abgesetzt und auch da wird nicht irgendwie angehalten und dann setze ich mich aufs Rad und fahre los oder so, sondern das ist so eine ganz flüssige Bewegung, mit der die sich dann wieder auf den Sattel schieben und weiterfahren. Das ist spannend.
Auch der Griff durch das Oberrohr, um den Lenker zu halten.
Um den Lenker zu halten, damit er da nicht rumschlägt und so. Das sieht schon toll aus.
Da nicken hier zwei. Ich wollte gerade fragen, wer von euch beiden kann das flüssiger?
Das müssten wir ausprobieren.
Ich vermute Jens. Ja. Ich habe es schon Jahrzehnte nicht mehr gemacht.
Ja, so lange ist es bei mir nicht.
Alte Tiefstapler, der Christian Bollert.
Aber man kann sich das ja jetzt am Wochenende anschauen, denn es ist ja jetzt gerade Weltmeisterschaft in Tabor in Tschechien, gar nicht so weit weg. Ich weiß nicht, ob du da hinfährst, Gerolf?
Ich fahre nicht dorthin, aber ich kenne natürlich Tabor.
Ja. Da ist ja jetzt die WM. Dementsprechend, da kann man sich es auch nochmal live angucken bei den Frauen und bei den Männern, wie das so funktioniert mit dem Schultern und Durchgreifen und so. Ja. Es ist schon ein faszinierender Sport, auf jeden Fall.
Ich finde, diese Geschichte hat eine gewisse Tragik, weil du vorhin, glaube ich, gesagt hast, das Cyclocross-Rad ist die Mutter des Gravelbikes. Und dann hast du aber auch gesagt, dass es zum Beispiel keine günstigen Cyclocrosser mehr gibt. Das heißt, diese Mutter, die ein bisschen speziell ist.
Und sehr sportlich.
Sehr sportlich, natürlich. Aber die hat so ein paar sehr sympathische Macken. Aber die ist jetzt quasi Opfer ihres Nachwuchses.
Das kann man so sehen, ja. Das Gravelbike hat das alltagstaugliche und einsteigerfreundliche Crossrad komplett ersetzt. Ja, also ich sag mal so, ohne den Crosser wäre es zu diesem Boom des Gravelbikes ja überhaupt nicht gekommen. Und man hat dann irgendwann erkannt, okay, der Crosser ist schon echt ein praktisches Gerät, wenn man ihn entsprechend ausstattet und entsprechend anpasst, übersetzungsmäßig und sitzpositionsmäßig und so. Aber man hat dann schon gemerkt, die Reifen sind immer noch ein Hindernis. Sie könnten breiter sein für den Alltagsgebrauch. Und dann hat man das eben gemacht und so ist das Gravelbike entstanden. Und als Wegbereiter für diesen Boom, der wahnsinnig viele Leute aufs Rad gebracht hat und auch zum Sport gebracht hat, darf das Crossrad auch stolz sein, klar.
Könnte es vielleicht auch wieder in die andere Richtung gehen? Also ich meine, es gibt ja dieses wahnsinnige Erfolgsding Gravelbike. Könnte nicht der Querfeldein-Radsport davon auch wiederum profitieren und das Rad?
Das ist eine gute Frage. Muss man vielleicht ein bisschen abwarten. Es gibt...
dass die Enkel mal bei Oma vorbeikommen?
Ja. Ich habe so die Beobachtung gemacht, so Hobbycross-Rennen, die es ja auch schon immer gibt, bei denen man sich einfach anmelden kann, wo man auch mit dem Mountainbike teilnehmen kann und so. Das waren schon immer auch kleine Familien, die da teilgenommen haben. Und seit es das Gravelbike gibt, erfahren die auch mehr Zulauf. Da ist das Reglement nicht so streng, da wird nicht so auf die Reifen geguckt und so. Und da darf man auch mit einem Gravelbike teilnehmen. Und dann haben viele Leute einfach das richtige Gerät dann doch zu Hause stehen und versuchen sich. Von daher kann es durchaus auch einen positiven Effekt haben.
Zumal es ja auch Beispiele gibt, ne, dass diese Abgrenzung gar nicht so streng ist. Also das Jüngste, was mir einfällt, ist Wout van Aert, der Ende 2023 ein Cyclocross-Rennen auf einem Gravelbike gewonnen hat.
Das stimmt.
Das geht also auch.
Ja, das stimmt. Wobei man muss sagen, das sind Kompromisse. Also das Gravelbike, das Wout van Aert dort gefahren ist, das war halt auch kein perfektes Crossrad. Dass er gewonnen hat, liegt an Wout van Aert, nicht am Rad. Und das sind schon Kompromisse. Also das klassische Profi-Crossrad sieht dann doch schon noch etwas anders aus, so wie wir es vorhin angesprochen haben. Und gerade die großen Hersteller, die unterscheiden auch noch zwischen dem Crossrad und ihrem Gravelbike. Wobei es das Crossrad dann eben doch nur in sehr teuren profimäßigen Ausstattungen gibt.
Ja, ist ja auch bei seinem Ausstatter so. Warum hat er das gemacht? Was denkst du? Warum hat er statt zum Cyclocrosser zum Gravelbike, gegriffen?
Gegriffen. Fahrverhalten oder was?
Keine Ahnung. Okay, können wir an der Stelle nur mutmaßen. Und mir fällt aber noch ein anderes Beispiel ein, dass es auch einen sehr großen kalifornischen Fahrradhersteller gibt, der vor, das kann ich jetzt gar nicht datieren gerade, aber das ist nicht lange her, anderthalb, zwei Jahre.
Zwei, drei Jahre, würde ich sagen.
Zwei, drei Jahre, genau. Sein ursprüngliches Cyclocross-Modell zum Gravel-Modell, also zum sportlichen Gravel-Modell erklärt hat, mit dem man auch Cyclocross fahren kann.
Richtig, genau. Ja, also er hat dem Rad einfach mehr Reifenfreiheit verpasst und dickere Reifen draufgezogen. Und die Geometrie ist auch so ein bisschen angepasst, dass es ein bisschen mehr Gravelbike wird, aber es ist schon noch näher am Crossrad, das Ding. Und da hat es, glaube ich, aber eher marktwirtschaftliche Gründe, weil man dann doch schon gesehen hat, okay, wenn ich jetzt so ein Crossrad entwickle, was bei dem Hersteller, über den wir sprechen, auch echt einen hohen Anspruch gerecht werden muss, dann lohnt sich das, wenn man die Verkaufszahlen gegenüberstellt, vielleicht nicht so richtig. Und deswegen hat man diesen Kniff, denke ich, gemacht, dass man da einfach auch noch, dass sich das einfach lohnt, ja, so eine Entwicklung, weil ich glaube, viele reine Crossräder sind doch eher, da zahlen die Hersteller eher drauf.
Das wäre auch meine Frage. Du hast es ja vorhin auch eigentlich ganz gut angesprochen bei den Schlauchreifen. Ist es vielleicht auch wirklich eine Frage des Marktes, der Größe des Marktes, dass es eben einfach nicht genug Leute gibt, die dann doch wirklich ein richtiges Cyclocross-Rad wollen?
Klar, ja, der Markt ist relativ klein und ja, wird wirklich von Profi- und Amateursport geprägt. Die Profis kaufen es gar nicht, die kriegen es eh zur Verfügung gestellt und die Anzahl der Amateure, die jetzt dann wirklich zu einem waschechten Crossrad greifen und dann auch noch so viel Geld ausgeben, das ist schon eher überschaubar.
Jetzt steht in meinem Skript die Frage, wann man sich so ein Rad zulegen sollte. Die ist eigentlich an Jens Klötzer gerichtet, aber da fällt mir gerade ein, wo wir darüber sprechen, dass jemand anders hier im Studio vor ungefähr 12 Monaten die Absicht geäußert hat, ich könnte mir eigentlich mal noch einen Crosser zulegen. Und das ist jemand, also du hast vorhin gesagt, dank mir weißt du einiges über das Gravelbike. Ich würde sagen, das liegt gar nicht an mir. Aber also ich habe dich damit jetzt jahrelang irgendwie wahrscheinlich doch bedrängt.
Getriezt.
Und du bleibst beim Cyclocrosser. Warum?
Ja, es hat natürlich viele Gründe. Also tatsächlich ist das Cyclocross-Rad seit mindestens, lass mich kurz rechnen, 20 Jahren so an mein N+1-Fahrrad, was ich mal noch zusätzlich mir kaufen sollte, wenn es mal die Gelegenheit gäbe. Aber ich habe es bisher auch noch nicht gemacht. Also es ist tatsächlich so, dass ich in den Nullerjahren schon intensiver mal nachgedacht habe, mir doch nochmal einen Crosser irgendwie zu kaufen. Ich glaube, irgendwann wird es auch mal passieren. Gerade ist es, erreicht es immer noch nicht, aber ich habe einfach diese Faszination für dieses sehr puristische, einfache, sportliche, sehr direkte Fahrrad. Und ja, also wenn dann wird es eher bei mir ein Cyclocrosser als ein Gravelbike jetzt im klassischen Sinne. Ja.
Könnte man also sagen, dass dich dieses, also wir haben davon gesprochen, das Gravelbike entwickelt sich immer weiter, immer mehr Funktionen, 1000 Ösen da dran, man kann alles machen, Reifenbreite, dies, das. Dass sich aber eigentlich dieses Underbiking, also dieses, ich habe ein einfaches Gerät und mit dem muss ich jetzt verdammt mal klarkommen. Und wenn ich das halt auf die Schulter tun muss, dann ist es halt so. Ist es das?
Absolut. Underbiking habe ich in dieser Ausgabe zum allerersten Mal gehört, dieses Wort. Aber das ist, glaube ich, genau das. Dieses mit einem eigentlich nicht dafür geeigneten Fahrrad durch das Gelände zu ballern oder zu gurken. Bei mir eher Gurken wahrscheinlich. Das macht irgendwie Spaß. Das ist irgendwie geil. Über Wurzeln, den Sandberg hochlaufen, das Rad zu schultern, über irgendwie ein Hindernis zu springen und so. Das fetzt. Und wenn dann irgendwie der Popometer ein bisschen eingesetzt werden muss im Sand, um die Balance zu halten und so, das macht einfach Spaß. Also ja, das ist so die Faszination für mich.
Dazu kann man natürlich sagen, dass die Hersteller so ein Publikum natürlich inzwischen auch im Blick haben. Also die Profi,
mich? Yes.
solche wie dich, ja. die Profi-Cyclocross-Räder, die sind zwar ganz puristisch und auch mit den schmalen Reifen kommen sie und so, aber sie sind anpassungsfähig und anpassungsfähiger als früher. Also da passen inzwischen auch dickere Reifen rein, als es früher der Fall war, sodass man da eben auch Gravel-Reifen drauf fahren kann. Und dann muss man eben noch die Übersetzung ändern. Aber wenn man das jetzt mag, dieses direkte Fahrverhalten und vor allen Dingen die sportliche Sitzposition mit einem hohen Sattel und einem tiefen Lenker, dann ist das Crossrad durchaus noch eine Option, weil danach muss man bei Gravelbikes lange suchen.
Bevor wir jetzt wirklich zum Schluss kommen, bei mir gibt es tatsächlich einen einzigen Punkt, der mich noch ein bisschen oder der mich sehr stark davon abhält und der klingt total banal, ist es aber nicht. Irgendwo muss ich sauber machen und ich habe keine Garage oder irgendwie, also ich brauche noch irgendwie eine gute Möglichkeit, um das dann tatsächlich, wenn ich es regelmäßig nutzen will, brauche ich irgendwie eine
Autowaschbox an der Tankstelle.
Ich wollte gerade sagen, also es ist ganz einfach Aral, Marschner Straße. Ich muss jetzt hier mal Local Knowledge droppen.
Ja, es gibt auch andere
aber doch.
Jet zum Beispiel,
ja, natürlich.
BP, Shell.
Ja. Und dort probiere das Aktivschaumprogramm.
Sagst du.
Ja, also kann ich wirklich nur empfehlen. Also ich will einfach nur die Hürden
senken,
damit du dann mit dem Rad über die Hürden.
Ich will halt einfach nur nicht mit dem Schlamm auf den Flocati-Teppich, weißt du, das ist so ein bisschen, ja. Ja, ich denke mal noch weiter intensiver drüber nach.
Stört halt so ein Teppich, aber kann nichts machen. Wir haben gesehen, im Thema Cyclocross steckt einiges drin, die Verwandtschaft zum Gravelbike, aber auch so eine ganz archaische Form der Fortbewegung. Wer jetzt bis hierhin uns zugehört hat, der hat sich oder die hat sich ungefähr eine halbe Stunde Gespräch angehört über dieses Thema. Ich gucke Jens an, der könnte sogar noch weitermachen, ich auch. Machen wir aber nicht. Und es gibt noch so eine Kurzform dieses ganzen Gesprächs. Das ist auch ein Zitat, hat Christian Bollert gesagt. Er hat gesagt, das fetzt. Und ich glaube, das kam von Herzen. Und ich glaube, dem kann ich zustimmen. Das Cyclocross-Rad, das fetzt.
Danke, Jens.
Danke euch.
Es fetzt mir ein, hat man früher auch manchmal gesagt.
Es fetzt Urst ein.
Es fetzt Urst ein. Vielen Dank, gute Fahrt. Danke, Jens.